Gottes Wort bleibt Gottes Wort. Und deshalb lassen wir das auch zuerst mal sprechen, dieses Wort. 1. Korinther, wir machen weiter in der Reihe. Und es sind heute, es ist im Kapitel 4 und es sind die Verse 8 bis 13. Ihr seid schon satt geworden, ihr seid schon reich geworden. Ihr seid ohne uns zur Herrschaft gelangt. Oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gelangt wärt, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Es scheint mir nämlich, dass Gott uns Apostel als die Letzten hingestellt hat, gleichsam zum Tod bestimmt, denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Wir sind Narren um des Christus willen, ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark, ihr in Ehren, wir aber verachtet. Bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße, werden geschlagen und haben keine Bleibe. Und arbeiten mühsam mit unseren eigenen Händen. Wenn wir geschmäht werden, segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir Stand. Wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost. Zum Kehricht der Welt sind wir geworden, zum Abschaum aller bis jetzt. Ja, das ist der Predigttext. Ich habe hier nichts zum Drucken, aber das, oder doch? Macht nichts, kann ich kurz Handzeichen geben. Ja, das Thema ist ein Thema, das diesen Text einhüllt. Es ist ein Thema, das uns, so denke ich, jeden Tag begleiten muss. Demut und wie ich sie ergreife. Demut und wie ich sie ergreife. Wenn ihr so einen Luftballon habt, ich wollte eigentlich einen mitbringen, aber irgendwas hat mich jetzt dazu gebracht, das heute nicht zu machen. Einen Luftballon schön aufgeblasen mitbringen und wenn man da mit der spitzen Nadel reinsticht, dann macht es Bumm und es bleiben Fetzen übrig. Das tut heute Paulus mit den Korinthern. Hier in dem Abschnitt, nicht nur hier, aber auch. Er sticht rein in die Aufgeblasenheit der Korinther, in die Überheblichkeit, in die Meinung, die sie, Dankeschön, in die Meinung, die sie von sich selber haben, etwas zu sein und etwas darzustellen vor Gott. Er sticht rein und es bleibt nichts übrig. Und ich sage euch, er tut das nicht, um sie zu zerstören. Nein, Paulus liebt die Korinther. Er liebt sie, wie all die anderen Gemeinden auch. Und er will, dass Christus Gestalt in ihnen annimmt und nicht irgendein Aufgeblasensein. Christus soll Gestalt in ihnen annehmen. Das ist unser Thema heute. Wie mache ich hier weiter? Es ist an, es ist nicht an. So, jetzt, danke. Okay. Drei Punkte zunächst. Die ersten drei Punkte, nachher kommen nochmal drei Punkte. Erstens das Zerrbild. Man könnte auch sagen das Trugbild. Zweitens das Vorbild. Man könnte auch sagen das Abbild. Und drittens das Original. Erstens das Zerrbild oder das Trugbild. Paulus spricht hier ironisch. wenn er sagt, ihr seid schon satt geworden, ihr seid schon reich geworden, ihr seid ohne uns zur Herrschaft gelangt, ihr seid stark, ihr seid klug, ihr seid in Ehren. Ein Kommentator schrieb, das ist heiliger Sarkasmus. Er meint es ironisch, also was will er sagen damit? Was will er sagen mit, ihr seid schon satt und reich geworden? Meint er materiellen Reichtum? Könnte man meinen, weil Korinth war eine reiche Stadt. In der Gemeinde von Korinth gab es tatsächlich auch Begüterte der Oberschicht, die ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellten für die Gottesdienste. Es gab aber auch viele arme Unterprivilegierte in der Gemeinde. Und nein, Paulus meint hier nicht das materielle Reich und Sattsein. Er meint das geistlich. Er meint, die Korinther dachten, sie seien geistlich reif. Sie seien geistlich reich. Sie seien geistlich satt. Er sagt ja, ihr seid schon satt geworden. Ihr seid schon reich geworden, nachdem ihr bekehrt worden seid. Habt ihr euch jetzt so aufgeblasen? Seid ihr jetzt so eingebildet von euch? Meint ihr jetzt, ihr seid etwas vor der Welt und vor Gott? Meint ihr, ihr seid wirklich schon satt und reich? Dann sagt er, ihr seid ohne uns zur Herrschaft gelangt. Da waren durchaus kluge Leute unter den Korinthern, gebildet, philosophisch gebildet, wie Paulus übrigens auch. Philosophisch gebildet, sie hatten was drauf in Bezug auf Rhetorik. Deshalb einige von ihnen bezeichneten Paulus auch als schwachen Redner. Sie bilden sich vielleicht etwas ein auf ihre Klugheit, ja? Ist ja, ihr seid klug in Christus, stark. Vielleicht, ja, meinten sie das tatsächlich. Aber was Paulus hier sagen will, ihr seid schon ohne uns zur Herrschaft gelangt, bedeutet, ihr braucht die Apostel nicht mehr. Ihr braucht uns nicht mehr. Ihr braucht keinen geistlichen Rat mehr. Ihr meint, dass ihr das nicht mehr braucht. Ihr braucht keine Unterweisung mehr. Ihr braucht keine geistliche Begleitung mehr. Ihr seid ja schon satt. Ihr seid ja schon klug. Ihr seid ja schon reich. Sie dachten, sie hatten Lehre empfangen und sie können das jetzt alles schön selbst regeln, schön selbst bewerten und beurteilen und haben dann auch tatsächlich Worte, die sie empfangen hatten, verändert. Das ist das Zerrbild, das die Korinther von sich hatten, das Trugbild. Wir sind wer in Christus? Wir sind geistlich voll, wir sind geistlich reif. Wir verstehen alles, wir bewerten alles, wir beurteilen alles, wir brauchen die Apostel nicht mehr. Und jetzt kommt das Vorbild, das wirkliche Vorbild der Apostel und der Jünger Jesu. Und das sehen wir hier. Jetzt kommt im Grunde genommen das, was sie eigentlich sein sollten, aber nicht sind oder noch nicht waren. Ich habe das hier mal so zusammengestellt aus den Versen 9 bis 13, das Vorbild oder das Abbild. Ich habe zwei Absätze gemacht. Der eine Absatz bezieht sich auf die Stellung der Apostel oder die Sicht, die die Welt von den Aposteln hatte. Der zweite Absatz bezieht sich auf ihr Verhalten, ihr vorbildliches Verhalten. So, und wie betrachtete die Welt die Korinther? Es waren die Letzten, sie waren zum Tod bestimmt, sie waren ein Schauspiel, sie waren Narren um Christi willen, sie waren kehricht, sie waren Abschaum, sie waren schwach, sie waren verachtet. Sie waren die Letzten aus der Sicht der Welt. Das hat mich erinnert an, weil Paulus ein Schauspiel erwähnt. Es gab ja verschiedene Schauspiele in Rom. Eins dieser Schauspiele war der Triumphzug. Wenn ein Feldherr siegreich von einem Triumphzug zurückkehrte, dann liefen am Anfang dieses Triumphzuges die Sieger. Der Feldherr, diejenigen, die den Triumph hatten. Und am Ende dieses Zuges, die Letzten, das waren die Kriegsgefangenen, das waren die Sklaven, die man gemacht hatte. Und die wurden angesehen als das Letzte. Die wurden bespuckt, die wurden beschimpft, die wurden verlästert, die wurden zum Teil hingerichtet. Die waren die Letzten, zum Tode bestimmt. Darauf bezieht sich Paulus. Das war das Bild, das die Gemeinde, Entschuldigung, das die Welt von den Aposteln hatte. In Wirklichkeit war das natürlich ein, auch hier war das ein Trugbild. Ich lasse mich einen ersten Exkurs machen an dieser Stelle. Oh. Okay, lasse ich das. Lasst mich einen ersten Exkurs machen an dieser Stelle. Hatte Jesus nicht gesagt, ihr seid das Licht der Welt? Nicht ihr seid der Kehricht der Welt oder der Abschaum der Welt oder ihr seid die Letzten. Ja, Jesus hatte gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Wie ist das zu verstehen? Nun, ich hatte es schon erwähnt, die Apostel waren in den Augen der Welt ein Abschaum. In den Augen der Welt ein Kehricht, weil die Welt das Evangelium nicht verstehen kann und das Wort Gottes nicht verstehen und nicht erfassen und nicht ergreifen kann. Im Römerbrief heißt es ja, das Evangelium oder das Wort Gottes oder auch diejenigen, die es verkünden, sind Narren. Das Evangelium ist eine Torheit den Heiden, den Griechen. Und allen, die es nicht verstehen. Es ist eine Narretei. Es ist eine Verrücktheit. In den Augen der Welt waren deshalb die Apostel Abschaum. Aber für diejenigen, denen Gott das Herz öffnete und die Augen öffnete, waren sie ein Licht. Das muss man sehen. Ich kann das Evangelium und Gott nur als Licht begreifen und verstehen und erfassen, wenn Gott mir die Augen öffnet. Wenn Gott mir das Herz öffnet, so wie bei der Lydia. Apostelgeschichte 16, 14, da heißt es, Gott tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam zuhörte, was Paulus predigte. Gott tat ihr das Herz auf. Hätte Gott ihr das Herz nicht aufgetan, hätte sie gedacht, der Paulus ist ein Narr. Oder wie es im Psalm 119, 18 heißt, da betet der Psalmist, öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Öffne mir die Augen, damit ich deine Wunder sehe, damit ich die das Wunderbare in deinem Wort sehe, damit ich das Wunderbare in deiner Schöpfung sehe, damit ich das Wunderbare im Evangelium sehe. Öffne mir die Augen, dann kann ich erkennen, dass die Apostel und die Verkündiger des Evangeliums nicht wirklich Abschaum sind, sondern Licht der Welt. Exkurs Ende. Wir kommen zu dem zweiten Punkt. Der erste Punkt, den ihr da seht, der beschreibt die Stellung der Apostel vor der Welt. Der zweite Punkt beschreibt, was die Apostel taten, wie sie reagierten als Folge dessen. Wenn wir geschmäht werden, segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir Stand. Wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost. Nochmal. Wenn wir geschmäht, also beschimpft werden, dann segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, dann halten wir Stand. Wenn wir gelästert werden, dann spenden wir Trost. Was ist das für ein Geist, der hieraus spricht? Es ist der Geist Christi, der hieraus spricht. Matthäus 5, 44, da sagt Christus in der Bergpredigt: Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Was die Apostel hier aussprechen, das tun sie im Geist Christi. Es geht hier im Kern um Demut. Es geht im Kern um Demut. Die Korinther waren ein Zerrbild dessen, ein Trugbild dessen, ein Gegenteil dessen. Die Apostel spiegelten das, was Gott will. Unser Ego kann keine Demut. Unsere menschliche Natur kann keine Demut. Es läuft ihr dermaßen zuwider. Unser Ego möchte Ansehen, möchte Ruhm, möchte Ehre. Wie reagieren wir denn? Wie reagierst du denn? Wie reagiere ich denn, wenn du beschimpft wirst? Wenn du kritisiert wirst, vielleicht sogar zu Unrecht? Wenn du ermahnt wirst, wie reagiert das Ego? Es wehrt sich. Es ist beleidigt. Der Stolz ist verletzt. Es zieht sich schmollend zurück. Es geht zum Gegenangriff über. Es wird impulsiv und offensiv. Es lässt sich nicht sagen, es rechtfertigt sich. All das, das ist unser Ego. Das ist der alte Adam. Das ist die menschliche Natur. So reagieren wir. Wie wichtig findest du es, finde ich es, beachtet zu werden? Wie wichtig finde ich es, gelobt zu werden, gesehen zu werden, etwas zu sein? Wie wichtig finde ich es, dass meine Arbeit gewürdigt wird? Sehr wichtig. findet das alte Ego, findet es super wichtig. Das muss sein. Paulus, die Apostel, geben ein ganz anderes Bild. Wenn wir geschmäht werden, segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir stand. Wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost. Tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Das ist der Geist Christi. Das ist der Geist Christi. Ein zweiter kurzer Exkurs. Es geht ja um Ehre, ja? Es geht um Ehre. Und dann habe ich mal zwei Verse rausgesucht, wir könnten noch viel, viel mehr Verse raussuchen, die sich zu widersprechen scheinen. Da heißt es im Psalm 115,1: Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Nicht uns, sondern deinem Namen gibt Ehre. Ehre sei Gott in der Höhe. Ehre allein. Und dann lesen wir in Römer 12, 10 zum Beispiel und an vielen anderen Stellen ähnlich. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Ehre den König. Ehre dem Ehre gebührt. Ehre die Eltern. Ist das jetzt ein Widerspruch? Keineswegs. Gott will, dass wir einander Ehrerbietung erweisen. Das ist Gottes Wille. Und warum ist es Gottes Wille? Es ist Gottes Wille, weil das eine Demutsübung ist. Dem anderen Achtung und Respekt zollen, dem anderen Ehrerweisung erweisen, ist eine Demutsübung für mich und für euch. Gott will das so. Und wie ist es mit dem, der die Ehre empfängt? Da haben wir ja immer Angst, ne? Dass er stolz wird, und diese Angst ist berechtigt. Aber Gott gibt ihm eine Chance, auch dann Demut zu üben. Er gibt ihm die Chance, die Ehre an Gott weiterzugeben, und dann stimmt wieder, dass alle Ehre Gott gebührt. Er behält sie nicht für sich. Im Gebet geht er, zum Beispiel im Gebet, geht er zu Gott und reicht die Ehre in Dankbarkeit an ihn weiter, weil er weiß, und das sind wir bei einem Vers von letzter Woche. Was habt ihr denn, was ihr nicht empfangen habt? Nichts. Wir haben nichts, was wir nicht empfangen haben. Zumindest nicht geistlich. Und sonst auch nicht. Und dann gehe ich damit zu Gott, mit der Ehre, die mir erwiesen wurde, und sage: Danke für das, was du mir gegeben hast. Ich habe nichts, aber du hast alles. Und dann ist wieder die Ehre bei Gott. Es ist für beide, demjenigen, der die Ehre erweist, und der, der die Ehre empfängt, eine Übung der Demut, eine Chance für die Demut. Exkurs Ende. Wie geht das? Ich habe ja eben gesagt, unser Ego, unser alter Adam, unsere menschliche Natur, die kann keine Demut. Die reagiert so, wie ich das eben beschrieben habe. Die kann das überhaupt nicht. Null. Wie werde ich demütig? Und da drei Aspekte. Und schon mal vorweg, das ist kein Kochrezept. Das ist keine Beschreibung eines Verfahrensablaufs. Das wirkt zusammen. Das ist nicht zu trennen, das ist ein Ganzes. Glauben, beten, üben. Glauben, beten, üben. Ich mache es ein bisschen konkreter. Es geht um die Quelle. Wo finde ich denn Demut, wenn ich sie nicht habe? Ihr wisst, dass die Antwort, ja, bei Jesus, Matthäus 11, 29, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesu Herz ist voller Demut. Wie es voller Liebe ist, wie es voller Sanftmut ist, wie es voller Gnade ist, wie es voller Vollmacht ist. Jesu Herz ist voll von Demut. Nur bei ihm kann ich diese Demut empfangen. Wir haben es letzten Sonntag gehört, wir haben nichts, was wir nicht empfangen haben. Also muss ich empfangen. Ich muss diese Demut empfangen. Wie denn? Wie kann ich sie denn empfangen? Naja, also wenn ein Auto tanken muss, so geht es zur Zapfsäule, ne? Was es auch immer ist, ob es Elektrizität tankt oder Benzin oder was auch immer. Es geht zur Zapfsäule. Es muss eine Verbindung hergestellt werden zwischen der Zapfsäule, die den Kraftstoff hat, und dem Auto, das ursprünglich keinen Kraftstoff hat. Es muss eine Verbindung hergestellt werden. Ich brauche deshalb die Verbindung zu dem, dessen Herz voller Demut ist, also zu Jesus. Wie stelle ich die Verbindung zu Jesus her? Wie werde ich eine Rebe am Weinstock? Ja, die Rebe hat ja die Verbindung zum Weinstock. Und wenn die Rebe am Weinstock ist, dann fließt der Saft aus dem Weinstock in die Rebe. Da ist die Verbindung da, da kann die Kraft aus dem Weinstock in die Rebe fließen. Deshalb sagt Jesus ja auch, bleibt an mir oder in mir. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich habt ihr keine Demut, ihr habt keine Liebe, ihr habt keine Sanftmut, ihr habt keine Selbstbeherrschung, ohne mich nicht. Also wie verbinden wir uns jetzt so mit Jesus, dass wir seine Demut, darf ich das mal so ausdrücken, tanken? Es steht da. Glauben, beten, üben. Glauben ist Vertrauen. Ich gehe zu Jesus in dem Vertrauen, dass er mich demütig machen kann. Ich komme zu ihm in dem Vertrauen. Ich sage es jetzt mal so für uns Christen, dass er uns die Demut schon gegeben hat. Wir haben sie schon im Herzen. 2. Petrus 1,3 zum Beispiel. Alles, alles, was zur Gottesfurcht und zu einem frommen, gottgefälligen Leben notwendig ist, hat er uns geschenkt. Da fehlt nichts. Und deshalb schreibt, lesen wir an anderer Stelle auch, ihr seid eine neue Kreatur, ihr seid eine neue Schöpfung. Ihr seid teilhaftig geworden der göttlichen Natur und viele andere Verse. Alles hat er uns schon als Menschen, die ihm nachfolgen, als Jünger Jesu, als Christen, hat er uns schon geschenkt. So, und was heißt das jetzt? Das musst du glauben. Das musst du für wahr halten. Das musst du nicht für wahr halten. Das musst du auch, ja, du musst es dir zu Herzen nehmen. Das musst du glauben. Ja, dann werdet ihr mit Recht sagen, wieso? Kommt dann die Demut so gar nicht in meinem Leben, in meinen Reaktionen, in meinem Reden, in meinem Denken zum Ausdruck? Wieso habe ich damit so Schwierigkeiten? Gehen wir doch mal zur Beantwortung dieser Frage in Markus 11, 24. Ich weiß nicht, ob ich glaube, ich habe das nicht notiert. Ich lese das mal vor. Könnte man auch andere Stellen vorlesen. Markus 11, 24. Alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Alles, was auch immer ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird euch dies zuteil werden. Ich gehe im Glauben zu Jesus und bitte ihn, dass die Demut, die er in mein Herz gelegt hat, sich äußert in meinem Leben, dass sie nach außen dringt, in meinem Reden, in meinem Handeln, in meinem Verhalten, in meinen Reaktionen, in meinen Gefühlen. Auch ich bitte ihn, sie zum Ausdruck kommen zu lassen. Liebe Freunde, hier steht, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Gott wird nicht untätig bleiben, er wird es euch schenken, das steht hier. Ich muss glauben, dass ich es habe, dass er es mir geschenkt hat und dass er es zur Entfaltung bringt. Beides. Und dann darf ich auch, oder ich sage mal, muss ich auch üben. Dieses Üben ist das ist keine Methodik. Das ist keine Selbstdisziplinierung. Eine Selbstdisziplinierung wäre etwas, wo ich auf meine menschliche Kraft vertraue. Das ist kein Trainingsprogramm, das mit menschlichen Möglichkeiten arbeitet. Es ist ein Üben in der Zuversicht und in dem Glauben und in der inneren Gewissheit, dass Gott es wirkt. Dass Gott selbst in mir wirkt. Das ist eine Herzenshaltung. Das ist eine Lebensweise, das ist eine Lebenseinstellung. Ich übe, weil ich weiß, Gott ist es, der in mir alles wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Deshalb übe ich. Deshalb, was kann man üben? Man kann üben, sich unterzuordnen. Man kann üben, mal still zu sein und mal zuzuhören. Man kann üben, mal seinen inneren Ärger nicht nach draußen dringen zu lassen. Man kann mal lernbereit sein und von dem anderen hören. Man kann einmal anderen Recht geben, wo sie Recht haben. Was man ja oft nicht weiß. Ja, man kann das üben. Nicht, weil man denkt, man muss das aus einer Tube herausquetschen, Mit eigener Kraft? Nein. Weil wir wissen, dass Gott schenkt, was er verheißen hat. Dass er uns gibt, was wir erbitten in seinem Willen. Sollte das nicht in seinem Willen sein, Demut? Das ist für mich Evangelium. Das ist frohe Botschaft. Deshalb übe ich gern. Paulus sagt, ich schlage mich und züchtige mich. Nicht in dem Sinne von Luther. Der wollte damit in den Himmel kommen. Nein, weil ich weiß, dass ich nicht aus mir selber tüchtig bin, Ebo hat es letzte Woche zitiert, sondern weil Gott in mir mächtig ist. Darauf hoffe ich, darauf vertraue ich, das weiß ich. Und deshalb übe ich. Ja. Wie würden die Korinther, die tatsächlich arm, elend, blind und bloß sind, wie die Gemeinde in Laodicea, Offenbarung 3,17, wie werden sie wirklich reich und satt? Indem sie zu Jesus kommen, die Verbindung zu ihm herstellen, ihn bitten, weil sie wissen, ich habe alles, was gut ist, alles, was von oben kommt, empfange ich von ihm. Weil sie so ins Gebet gehen und weil sie dann Demut üben. Amen.